Psalm 2 entwirft vor unseren Augen ein gewaltiges Panorama. Ein Blick auf die Welt und die Weltgeschichte in ihrer ganzen räumlichen und zeitlichen Dimension und Weite. Und Psalm 2 ist ein allumfassender Blick auf die Welt und das Weltgeschehen, und zwar wie es durch Gottes Augen betrachtet wird und wie es durch Gottes Augen aussieht. Und auch wenn dieser Blick auf die Welt durch Gottes Augen, wenn wir den Text gleich lesen werden, vielleicht im ersten Moment auch etwas Erschreckendes hat, so ist uns doch auch dieser Psalm, wie letztlich die gesamte Bibel, eben zur Auferbauung und zur Ermutigung geschrieben. Und ich hoffe und denke aber auch, dass dies am Ende dann klarer wird. Wir wollen den Text tatsächlich zunächst gemeinsam lesen. Erst zum einen, ja genau, danke an der Wand und auch auf den Handouts, die ich verteilt habe, zu sehen. Das ist ganz kurz diesmal Luther 2017, die Luther-Übersetzung 2017, die letzte Revision. Nicht wie eigentlich sonst üblich bei mir die 84er Luther-Übersetzung. Das hat einen guten Grund, denn am Schluss die Verse 11 bis 12 sind tatsächlich in der 2017er ausnahmsweise, würde ich sagen, eine Verbesserung gegenüber der 84er Bibel. Also das ist Luther 2017, wir lesen Psalm 2. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Soweit Psalm 2, die Textlesung. Und bevor wir uns mit dem Inhalt befassen, müssen wir an der Stelle doch noch einige, vielleicht nicht ganz so wenige, formale Dinge klären, die aber wichtig sind zum Verständnis des Psalmes, der auch in seinem Aufbau und bei der Frage, wer spricht da eigentlich, vielleicht auf den ersten Blick nicht immer so gänzlich klar ist. Psalm 2 zunächst ist einer der wenigen Psalmen, die am Anfang keinen Verfasser nennen. Das ist nicht ganz klar, warum das so ist. Viel spricht dafür, dass auch dieser Psalm, wie ja der Großteil der Psalmen, von David verfasst wurde, gerade wegen des Themas des Königtums, das ja ganz prominent ist. Aber es ist nicht gänzlich klar. Dann zum Zweiten, wir nehmen die Psalmen ja meist so als Einzelstücke, so wie sie gerade kommen, einen nach dem anderen oder querbeet, man schlägt mal mittendrin auf. Einige Psalmen kennt man dann eben auch so als Einzelstücke, dann vielleicht ein bisschen besser, vor allem sicherlich Psalm 23 mit dem bekannten Eingangsvers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Danach wird es dann meistens aber auch schon etwas dünner so mit der Psalmkenntnis, was durchaus ein wenig bedauerlich ist aus vielerlei Gründen. Der wichtigste Grund ist, dass das Buch der Psalmen, nämlich das Gebet und das Gesangbuch des Gottesvolkes ist. Das Psalmbuch ist eigentlich das Gebet und das Gesangbuch der Kirche. Und wer Schwierigkeiten hat zu beten, und wenn wir ehrlich sind, haben wir die alle irgendwo, der kann Psalmen beten. Psalmen beten lehrt uns letztlich auch beten. Das mag vielleicht eben dem einen oder anderen etwas seltsam erscheinen, aber genau dazu ist uns das Psalmbuch unter anderem gegeben. Es ist das Gebetsbuch der Kirche. Und zum Zweiten, diese Gebete sind eigentlich, wie gesagt, gesungene Gebete. Das Psalmbuch ist gleichzeitig auch das Gesangbuch des Gottesvolkes. Es gibt einige Kirchen, vor allem im englischsprachigen Bereich, in denen gibt es kein anderes Gesangbuch als die vertonten Psalmen, die im Gottesdienst dann ausschließlich gesungen werden. Das würde selbst ich sagen, ist vielleicht ein klein bisschen übertrieben, aber wenn man sich mehr mit den Psalmen beschäftigt, dann sieht man, dass vor einem ein ganz weites Feld von Emotionen und Lebenssituationen, von tiefen Nöten und von großer Freude ausgebreitet wird und wir einen tiefen Blick eben in die Seelen der göttlich inspirierten Beter werfen können. Und das mit einer sprachlichen Farbenpracht, an die, wenn ich das sagen darf, vom modernen christlichen Liedgut selten herangereicht wird. Wer sich also mit dem Psalm beschäftigt, lernt zu beten und eigentlich auch zu singen. Das Buch der Psalmen besteht aber nicht einfach nur eben aus 150 so bunt zusammengewürfelten Gebeten und Liedern, sondern das Psalmbuch hat auch eine innere Ordnung, die vielleicht den wenigsten bewusst ist. Falls ihr etwas altmodischer seid und noch physische Bibeln benutzt, dann seht ihr am Anfang, dann würdet ihr am Anfang des Psalmbuchs einen Hinweis finden, der meist übersehen wird und vielleicht habt ihr den auch, wenn ihr physische Bibeln benutzt, das noch gar nicht wahrgenommen. Am Anfang des Psalmbuches findet sich nämlich der Hinweis, dass dieses eine Buch der Psalmen in 5 Bücher oder in 5 Abschnitte unterteilt ist. Diese innere Ordnung zu erläutern, das würde jetzt zu weit führen. Das ist auch nicht ganz unkompliziert. Einiges ist relativ leicht zu erkennen. So sind zum Beispiel die sogenannten Königspsalmen im ersten Psalmbuch zu finden, die sogenannten Wallfahrtspsalmen im 5. im letzten Psalmbuch. Aber insgesamt ist die Ordnung tatsächlich nicht ganz so unkompliziert, aber es ist eine innere Ordnung da. In jedem Fall sehen wir das eben, es gibt eine gewisse Ordnung im Psalmbuch und das rührt daher, dass ich eben irgendwann mal irgendjemand hingesetzt haben muss. Wir wissen leider nicht, wer und wann das war und diese Ordnung hergestellt hat. Und es ist somit dann auch kein Zufall, dass die ersten beiden Psalmen 1 und 2 eben tatsächlich am Anfang stehen. Das ist kein Zufall, sondern die sind dort gezielt platziert worden. Und diese beiden Psalmen 1 und 2 haben auch eine spezielle Funktion. Sie dienen nämlich als Eröffnung des Psalmbuches. Sie dienen als Einleitung oder für diejenigen, die vielleicht musikalisch etwas mehr gebildet sind und hin und wieder Opern hören, dann kann man das vergleichen mit einer Ouvertüre in einer Oper. Psalm 1 und 2 sind für das Psalmbuch wie eine Ouvertüre für eine Oper. In einer Oper hat die Ouvertüre ja eine ganz bestimmte Funktion. In der Ouvertüre einer Oper werden in kompakter Weise, so eine Ouvertüre dauert meistens so 5 bis 7 Minuten, aber dort werden in kompakter Weise die musikalischen Themen und Motive kurz angespielt, die dann hinterher in der Oper, die dann ja meistens so 2 Stunden dauert, in den verschiedenen Gesangstücken, den Arien, den Duetten oder den Chorstücken dann ausführlich ausgestaltet werden. Und so ähnlich funktionieren auch diese beiden Psalmen, Psalm 1 und 2, die fungieren als Ouvertüre zum Psalmbuch, in denen eben Themen angerissen werden, die dann in den 148 folgenden Psalmen, die ja eben auch Lieder sind, ausführlich ausgestaltet werden. In Psalm 1, den wir gerade gehört haben oder ebenfalls gehört haben, geht es um die zwei Lebenswege, welche der Menschheit offenstehen. Zum einen ist das der Weg der Gottesfürchtigen, der Weg des Gerechten, der auf Gottes Pfaden wandelt, in seinem Leben gute Frucht bringt und am Ende seines Lebens ins Himmelreich einziehen wird. Und zum anderen ist dort der Weg der Gottlosen beschrieben, wie es am Ende von Psalm 1 heißt, der vergehen wird. Und gleich am Anfang von Psalm 1, im ersten Vers, wird dieser Kontrast der beiden Lebenswege dargelegt. Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wohl dem kann auch übersetzt werden mit gesegnet ist oder gesegnet sei. Gesegnet ist, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Das sind die beiden Lebenswege. Und das ist das eine große Thema des Psalmbuches. Die unterschiedlichen Lebenswege der Gottesfürchtigen und der Gottlosen, die miteinander in Kontrast gestellt werden. Und dieses Wohl dem, dieses Gesegnet ist, das erscheint dann erneut am Ende von Psalm 2. Im letzten Vers von Psalm 2, Vers 12. Wohl allen oder eben gesegnet sind alle, die auf ihn, auf den Sohn Gottes trauen. Dazu gleich noch mehr. Also hier sieht man so eine deutliche Parallele, so ein deutlicher Zusammenhang zwischen Psalm 1 und 2. Da gäbe es noch eine ganze Reihe mehr von Parallelen zwischen den beiden Psalmen darzustellen. Aber hier sieht man am deutlichsten eben, dass beide zusammengehören, dass der erste Vers von Psalm 1 und der letzte Vers von Psalm 12 sozusagen so eine Klammer bilden um diese beiden Psalmen. Dann eine letzte Vorbemerkung und dann sind wir mit den Präliminarien auch schon fertig. Im zweiten Psalm sprechen verschiedene Stimmen in verschiedenen Szenen. Es sind insgesamt vier Szenen mit vier verschiedenen Stimmen. Ich habe das versucht, durch die Absätze auf dem Handout deutlich zu machen. Das sind die vier Szenen. Vielleicht sind diese vier verschiedenen Stimmen, die da sich äußern, ursprünglich von verschiedenen Chören vorgetragen und gesungen worden. Wie gesagt, das Psalmbuch ist ja das Gesangbuch des Gottesvolkes. Aber wie auch immer, um den Psalm zu verstehen, muss man das ein bisschen im Blick halten und erkennen, dass es sich um verschiedene Stimmen handelt, die dort sprechen. Und wir wollen nun hören, was diese verschiedenen Stimmen uns sagen. Die erste Szene in den ersten drei Versen erinnert mich zumindest so an große, gewaltige Schlachtengemälde. Die erste Szene zeigt eine Welt in Aufruhr. Die Völker und Nationen der Welt befinden sich in Aufruhr und Rebellion und sie murren und zürnen. Und es ist nicht nur die breite Masse, die aufgewühlt ist und sich erhebt, sondern auch die Herrscher, auch die Könige, auch die Regierenden beteiligen sich an diesen Tumulten und sie führen sie sogar an. Und gegen wen richtet sich dieses zornige Wüten der Völker und ihrer Herrscher? Es richtet sich gegen Gott. Oder noch genauer gesagt, gegen Gott und seinen Gesalbten. Dieser Gesalbte ist Gottes Auserwählter. Dieser Gesalbte ist der Messias. Denn das ist das, was Messias bedeutet, der Gesalbte. Und in der Sprache des Neuen Testamentes auf Griechisch heißt Messias der Gesalbte Christus. In der Sprache des Neuen Testamentes müssten wir also sagen, die Völker der Welt und ihre Herrscher erheben sich gegen Gott und seinen Christus. Und was rufen sie? Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Man kann das Knirschen der Zähne, mit dem sie diesen Ausruf zornentbrannt herauspressen, man kann das in diesem Vers geradezu spüren und mit den Händen greifen. Die Herrschaft Gottes und seines Christus empfinden sie als Knechtschaft, als Fesselung, von der sie sich losreißen wollen. Es ist eine eindrückliche und letztlich auch erschütternde Darstellung der Wirklichkeit, wie wir sie vielleicht nicht immer vor Augen haben. Und man kann nun, denke ich, in zweierlei Fehler verfallen. Zum einen kann man das für übertrieben halten. Wer dies aber für übertrieben hält, sagt damit aber zum einen, dass Gott nicht in der Lage wäre, die Realitäten der Welt richtig einzuordnen. Gott, so schlimm ist die Welt nicht, das ist ein bisschen arg, das ist vielleicht auch so ein bisschen überzeichnet. So zu denken wäre, glaube ich, letztlich naiv. Sollte Gott nicht in der Lage sein, ein realistisches Bild dieser Welt zu zeichnen? Gewiss nicht. Wenn jemand den Durchblick hat, dann Gott. Wer dies also für übertrieben hält, hat vielleicht letztlich selbst keinen realistischen Blick auf die Welt. Und Psalm 2 zeigt uns also die Welt, wie sie ist, eine Welt voller Sünder. Denn das ist letztlich die Definition von Sünde, Aufruhr, Rebellion gegen Gott, Abschütteln seiner Herrschaft. Und wer nicht völlig blind durch die Welt läuft, erkennt diese Realität von Psalm 2 in der Welt wieder. Manchmal gibt es ja so diese Vorstellung, Nichtchristen wären doch zum größten Teil irgendwie neutral. Sowohl was ihre eigene Moral betrifft, als auch gegenüber Gott. Das ist schlicht und einfach nicht so. Diese Vorstellung, würde ich tatsächlich sagen, ist schlicht falsch. Und wenn man genau hinsieht, merkt man das auch eigentlich relativ rasch. Jeder Mensch ist in seinem Inneren eigentlich darauf angelegt, sich für etwas Besseres zu halten. Und weil man sich selbst für etwas Besseres hält, schaut man auf die anderen herunter, spottet über sie, macht sie lächerlich, sei es mit einer spitzen Bemerkung oder indem man ganz offen über andere lästert oder sie persönlich fertig macht. Das ist moralisch alles andere als neutral. Das ist die Beschädigung eines anderen Menschen, der in Gottes Bild geschaffen wurde. Das ist letztlich Sünde. Und ebenso gegenüber Gott. Gottes gute Ordnung zur Seite zu schieben und zu sagen, das gilt für mich nicht. Das ist letztlich genau dasselbe, was die Völker in Psalm 2 rufen. Lasst uns Gottes Stricke zerreißen. Lasst uns frei sein. Das ist letztlich ein ganz trauriges Missverständnis von Freiheit, die dann nie wirkliche Freiheit ist, sondern immer in neuen Bindungen endet. Wer kennt das nicht? Wir wollen Gottes Ordnung abschütteln und finden uns in neuen Fesseln wieder. Ja, Gott legt uns seine Ordnungen auf. Aber sie sind zu unserem Besten. Sie wollen uns nicht zerstören, sondern Gott will uns Leben geben. In Matthäus 11 sagt Jesus, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gottes Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und nur wenn wir das auf uns nehmen, werden wir Ruhe für unsere Seelen finden. Seid nicht wie die Völker in Psalm 2. Glaubt nicht den Lügen, dass Gottes Gesetze und Ordnungen dazu da wären, euch das Leben irgendwie schwer zu machen. Glaubt nicht diesen Lügen, dass ein Leben außerhalb von Gottes Ordnungen besser wäre. Nehmt Gottes sanftes Joch auf euch und ihr findet Frieden. Mit euch selbst, mit euren Nächsten, mit Gott. Bemerkenswert an dieser ersten Szene ist ja, wie gesagt, dass die Rebellion der Völker sich nicht nur gegen Gott, sondern auch oder vielleicht eben gerade gegen seinen Christus richtet. Und es gibt ja dann auch einige, die religiös sind oder die sich für religiös halten, die sogar sagen, sie glauben, dass es Gott gibt oder sogar sagen, sie glauben an einen Gott. Aber wenn man sie dann fragt, wie hältst du es mit Jesus? Dann wird die Sache oft kniffliger oder kritisch. Dann steigt oft auch die Ablehnung. Man sieht das im Neuen Testament, in den Evangelien. Diejenigen, die Jesus am stärksten ablehnen, sind die Religiösen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Hohepriester. Das sind diejenigen, von denen es in den Evangelien ganz früh heißt, sie trachteten danach, wie sie Jesus umbringen könnten. Und dieser Hass auf Jesus hängt letztlich mit der Botschaft Jesu, mit dem Evangelium zusammen. Der Tod Christi am Kreuz sagt uns, dass wir alle Sünder sind, die Erlösung benötigen. Das hört keiner gern. Das Kreuz ist ein Affront, ein Schlag ins Gesicht für jeden selbstgewissen Menschen, der sich irgendwie für etwas Besseres hält. Mit dem Kreuz vor Augen sind wir nichts Besseres mehr. Und dagegen revoltiert der Mensch. Sage einem Nichtchristen, dass er vor Gott nicht bestehen kann und Erlösung benötigt. Und mach dich auf einiges gefasst. Der Empörungspegel steigt in solchen Fällen oft sehr rasch. Es gibt keine Neutralität gegenüber Christus. Insbesondere wer aus nichtchristlichem Elternhaus stammt, wird das in der Regel relativ bald nach seiner Bekehrung erlebt haben. Man spricht ja dann mit Familie, Eltern, wenn man jung zum Glauben gekommen ist, darüber. Und kürzlich erzählte mir ein Freund eine Geschichte, die mich doch auch sprachlos gemacht hat. Die Geschichte, wie sein Vater reagiert hat, als er ihm mitteilte, dass er nun Christ geworden sei. Was passierte? Der Vater nahm die Bibel, die auf dem Tisch lag, und warf sie wutentbrannt nach seinem Sohn. Es gibt keine Neutralität gegenüber Christus. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass man zwei Fehler machen könne angesichts dieser Schilderung des Aufruhrs der Welt gegen Gott und Christus. Der eine Fehler war, wie gesagt, dies für übertrieben zu halten. Der andere Fehler wäre nun, den Blick nur darauf zu richten, den Blick ausschließlich auf diese in Aufruhr befindliche Welt zu richten und meinen, das sei alles. Die zweite Szene zeigt uns nun, dass dies nicht alles ist. Die zweite Szene lenkt den Blick weg von der Welt hinauf in die Höhe. Und sie zeigt uns Gottes Reaktion. Und Gottes Reaktion auf den Aufruhr der Welt besteht nun in zweierlei Dingen. Und die erste Reaktion, muss ich sagen, um in der Jugendsprache zu sprechen, ist tatsächlich krass. Die erste Reaktion Gottes in Vers 4 ist spöttisches Lachen. Das ist tatsächlich krass. Gott sitzt dort oben auf dem Himmelsthron. Und er schaut auf die Welt, die sich gegen ihn erhebt. Und für all diese zornigen Fäuste, die gegen ihn gereckt sind, für all diese irrsinnigen Vorstellungen, man fände die Freiheit, die wahre Freiheit, wenn man sich von Gott lossagt, für all das hat Gott nur ein spöttisches Lachen übrig. Was für ein Bild. Und das zeigt uns letztlich die ganze Sinnlosigkeit, die in der Abkehr von Gott liegt und die ja auch schon in der rhetorischen Frage von Vers 1 angedeutet wird. Warum murren die Völker so vergeblich? Es ist vergeblich. Es ist sinnlos, es ist irrsinnig, es ist eigentlich idiotisch. Gott lacht darüber. Aber Gott lacht nicht nur darüber, sondern Gott ist auch zornig. Es ist etwas, was wir nicht gerne hören, dass Gott über die Sünde zornig ist. Aber er ist es und er ist es vollkommen zu Recht. Denn wer meint, er könne ein Leben ohne Gott führen, ohne Gott, der ihn geschaffen hat, ohne Gott, der voller Weisheit und Liebe ist, ohne Gott, der uns gesagt hat, was gut und böse ist. Wer meint, ein Leben ohne Gott führen zu können, der wird am Ende Gottes Zorn auf sich ziehen. Gottes Gericht ist unausweichlich. Aber das ist letztlich auch ein Trost. Denn das heißt, dass alles Unrecht, alle Bösartigkeit dieser Welt am Ende durch Gott gerichtet werden wird. Sie wird nicht ungesühnt einfach geschehen. Und das ist ein Trost und das ist gleichzeitig auch eine Warnung an all diejenigen, die schon hier auf Erden so sämtliches Unrecht mit Stumpf und Stiel ausrotten wollen. Das gibt's ja auch, aber das geht schief. Und das ist letztlich auch illusorisch. Das wird nicht gelingen. Wir müssen das nicht selbst alles ausrotten und selbst alles bewältigen, denn am Ende wird jedes Unrecht von Gott gerichtet werden. Und es wird nicht ungesühnt bleiben. Jesus, denn er ist natürlich letztlich derjenige, um den es hier geht. Jesus ist der König, den Gott eingesetzt hat. Und Jesus ist derjenige, der dann in der dritten Szene ab Vers 7 spricht. Jesus ist nicht nur unser Erlöser, sondern Jesus ist auch der Richter der Welt. Er wird alle Großmannssucht, alle Selbstgewissheit und Selbstüberhebung, alle Blut und Übeltat am Ende der Zeiten richten und zunichte machen. Jesus, der Christus, ist wie gesagt derjenige, der ab Vers 7 spricht. Und wer die Predigt vom 4. Advent noch im Kopf hat, wird sich an die Verheißung erinnern, die Gott David gegeben hatte über den ewigen König, der auf Davids Thron sitzen wird und zu dem Gott eine besondere Beziehung haben wird. Die Verheißung an David in 2. Samuel 7 lautete: Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und Vers 7 in Psalm 2 ist ganz offenkundig eine Reminiszenz an eben diesen Bund mit David, wenn Gott hier zu dem Messias, zu dem gesalbten König spricht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Messias, der Christus, der Gesalbte, der ewige König ist der Sohn Gottes. Und dem Sohn Gottes, dem Christus, hat Gott die Herrschaft über die Welt in die Hände gegeben. Christus ist der Erlöser der Richter und der König der Welt. Und auch wenn die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, wenn alles drunter und drüber geht, wenn Chaos ausbricht, wenn die Zahl der Christen in unserem Land abnimmt und wenn Christen verhöhnt und verspottet werden, so ist und bleibt Christus immer und ewig derjenige, der die Welt regiert. Das Böse wird nicht gewinnen. Die Lehre des Christentums ist kein Manichäismus, wo das Gute und das Böse so ewig gegeneinander kämpft und man nicht so genau weiß, wie es ausgehen wird. Das Böse kann nicht gewinnen, denn Jesus ist immer und bleibt immer der Herr der Welt. Das Christentum und die Zahl der Christen mag im sogenannten Westen und auch in unserem Land abnehmen. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt stetig, die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstbesucher ist sowieso schon verschwindend gering, auch bei besserem Wetter. Das Christentum ist die am stärksten verfolgte Religion weltweit. Aber dennoch gilt, Gott regiert die Welt. Christus regiert die Welt und sammelt sich aus allen Völkern seine Gemeinde. Dieser weltweite Blick, dass Jesus sich seine Gemeinde aus allen Völkern der Erde sammelt, das mag hier in Grünberg nicht ganz so stark sichtbar sein, zugegeben. Also die Alteingesessenen finden es vielleicht schon international, wenn jetzt hier zu dieser Gemeinde nicht nur Leute aus Grünberg, sondern aus dem Vogelsbergkreis oder sogar aus dem Lumdatal kommen. Es gibt bei genauerem Hinsehen sogar einige Nicht-Mittelhessen. Ich glaube sogar eine ganze Menge. Aber es sind tatsächlich wenige hier nicht deutscher Abstammung. Aber wenn wir den Blick weiten, sieht das durchaus anders aus. Ich bin sicher, einige von euch waren vielleicht schon in sehr viel internationaleren Gemeinden, wo das ganz anders aussieht. Und wir bekommen das hier nicht so mit. Aber im sogenannten globalen Süden ist die am stärksten wachsende Religion das konservative protestantische Christentum in seinen verschiedenen Ausformungen. Christus sammelt sich weiterhin, sein Volk und seine Gemeinde aus allen Völkern der Erde. Und in anderen Völkern, und damit kommen wir zur letzten Szene, in welcher der Psalmist selbst dann noch einmal spricht, in anderen Völkern, in anderen Ländern herrschen oft andere Sitten. Zum Beispiel, was das Küssen betrifft. In vielen anderen Ländern küsst man sich zur Begrüßung. Also nicht auf den Mund natürlich, aber in Frankreich oder Italien zum Beispiel gibt man sich zur Begrüßung so eine Art Luftküsschen in Wangenrichtung. Auch wenn man sich noch gar nicht so gut kennt, aber sobald man sich ein paar Mal gesehen hat, dann ist das angebracht. Auch zwischen den Geschlechtern. In Frankreich gibt man zur Begrüßung 3 solcher sogenannter Bisous, wobei ich bis heute nicht so genau sicher bin, welche Reihenfolge, also ob erst rechts, links, rechts oder links, rechts, links. Das kann dann zu Komplikationen führen, wenn man sich da vertut. In Deutschland ist das nur schwer vorstellbar, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es bei uns in der jungen Generation aussieht, aber ich glaube auch in der jungen Generation wird das nicht praktiziert. Man küsst sich in Deutschland nicht zur Begrüßung. Es sei denn, es ist natürlich der jeweilige Ehepartner oder vielleicht gerade noch die Mutter. Aber ich meine, wen habt ihr in eurem Leben schon geküsst? Es waren kaum mehr Leute als euer Partner, eure Eltern, eure Kinder. Oder, also wenn es mehr gewesen sind und ihr irgendwas zu sagen habt, bei mir ist das gut aufgehoben, ich verrate euch nicht weiter. Die wichtigste Frage aber lautet, habt ihr den Sohn geküsst? Habt ihr Gottes Sohn geküsst? Habt ihr Christus geküsst? Und das mag jetzt gerade so nach diesem Vorspann und vor allem für uns Deutsche eine vielleicht so ein kleines bisschen unangenehme, etwas intime Frage sein. Aber dennoch ist es die wichtigste Frage, die Psalm 2 aufwirft. Hast du Jesus, den Sohn Gottes, den Christus, geküsst? Und es ist letztlich genau auch das. Es ist intim und es soll auch so sein. Ein Kuss ist ein Zeichen enger Verbundenheit. Und Jesus will eine enge Verbindung zu uns haben. Jesus will keinen falschen Kuss, keinen Judaskuss, keinen Verräterkuss, sondern er will unser ganzes Herz, unseren ganzen Geist, unseren ganzen Sinn, unsere komplette Existenz, unser ganzes Wesen. Er will, dass wir ihm ganz gehören. Jesus liebt uns. Warum sollten wir den, der uns liebt, nicht küssen? Und für diejenigen, die Gott lieben und die den Sohn küssen, gilt das, was im letzten Vers des Psalms steht. Wohl allen, die auf ihn trauen. Gesegnet sind alle, die auf ihn, den Sohn Gottes, trauen. Es mag nicht immer alles glatt gehen und das Leben ist sicher kein Ponyhof, aber wenn ihr von Jesus geliebt seid und wenn ihr euer Leben inmitten all des Tumultes der Welt Jesus anvertraut, dann habt ihr den größten Segen erhalten, den ihr in dieser Welt erhalten könnt. Und dieses Wort, diese Zusage von Psalm 2, Vers 12 gilt unumstößlich. Wohl allen, gesegnet sind alle, die auf ihn trauen. Es ist die Zusage desjenigen, der ebenso gesagt hat nach seinem Tod und seiner Auferstehung: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Amen.